oder aus ihnen heraustreten könnte. Wichtig aber für die Weiterentwicklung ist ein anderer Paragraph, nämlich der Paragraph 17 der Monadologie, wo er Folgendes sagt: Denkt man sich eine Maschine, die auf die Produktion von Gedanken, Empfindungen und Perzeptionen eingerichtet wäre. Also sehen Sie genau das Programm der modernen Kybernetik. So könnte man sie sich unter Wahrung der Masse so weit vergrößert denken, dass man wie in eine Mühle in sie hineingehen könnte. Dies vorausgesetzt, wird man bei ihrer Besichtigung im Inneren nichts als getrennte Teile finden, die einander stoßen, aber niemals etwas, woraus man eine Perzeption erklären könnte. Das heißt, das Problem der Subjektivität liegt nicht darin, wie sieht es in der Monade drin aus. Wie es da drin aussieht, sieht da genauso drin aus, wie es in jedem Mechanismus aussieht, von dem Wirkungen ausgehen. Die Differenz, warum ich das sage, das ist ein Subjekt, liegt nicht in einem geheimnisvollen Inneren drin, in dem sich Mechanismen vollziehen, die ganz rätselhafte Eigenschaften haben, sondern es liegt ausschließlich, sagt Leibniz, darin, dass dieser Mechanismus auf eine Art und Weise von der Umgebung abgeschirmt ist, dass man nicht rein kann. Das heißt also, der Eindruck der Subjektivität oder des Seelenhaften liegt daran, dieser Mechanismus hat eine Haut. Und diese Haut gehört zu dem mechanischen System dazu. Das heißt, das ist das, was als Subjektivität dieses Universum, das ganze Universum von mir abstößt und das sagt, ja, bleib du mal draußen hier, du gehörst hier nicht mehr dazu. Die Möglichkeit einer sogenannten Haut, die etwas grundsätzlich von etwas von der übrigen Welt trennt. Leibniz eben sagt, die Monaden haben keine Fenster. Das heißt, man kann hier den Mechanismus, der ein ganz trivialer Mechanismus ist, wie jeder andere, und das ist der Grund, warum man in der Kybernetik immer wieder gesagt wird, man kann Subjektivität, man kann denken, man kann wollen, man kann fühlen, in ein Mechanismus, unwahrscheinliches euch scheint, in einen Mechanismus einbauen, weil der Mechanismus eben, abgesehen davon, dass er ein Mechanismus ist, und das ist er in der trivialsten Weise, genauso wie ein Wagen mit einer Deichsel ein Mechanismus ist, zu dem Mechanismus gehört eben etwas dazu, nämlich etwas, was ihn abschließt. Ein Wagen ist nicht abgeschlossen von der Umwelt, im Gegenteil, wenn er abgeschlossen wäre von der Umwelt, könnte man ihn ja nicht zur Transportation benutzen. Aber wir benutzen ja ein Automobil zur Transportation, infolgedessen gehört das Automobil in das Universum in einer Weise herein, dass es mechanisch gebraucht werden kann, während die Monade ein System ist, zu dem als wesentlich gehört, dass er nicht bloß in mechanische Teile drin hat, sondern dass er außerdem abgeschlossen ist von außen, obgleich die Haut selber dünn ist. Wie dünn sie ist de facto Millimeter oder sagen wir mal, ach, ein Millimeter stimmt nämlich ja auch nicht, da man ja heute in der Mikrophysik und auch in der Astronomie mit Häuten rechnet, die eben, jede Zahl, die Sie sagen, ist immer noch zu dick, die mathematisch dünn ist, das heißt, ein Milliardstel eines Millimeters hat ja immer noch eine Dicke. Und diese Haut, um die es sich hier handelt, ist etwas, was gar keine Dicke mehr hat, sondern was bloß eine mathematische Grenze bildet, in der die Funktionstätigkeit aufhört. Die geht ja nicht raus. Aber in die kann auf der anderen Seite auch nicht irgendetwas eintreten. Ich werde Ihnen davon ein Beispiel in der Astrophysik vorführen, wenn wir von den Quasaren reden werden, das heißt von mysteriösen Objekten, wo man heute noch nicht ganz genau weiß, was sie eigentlich sind. Quasar, damit Sie das Wort gleich verstehen, ist eine Zusammenziehung aus Quasi-Stellar. Stellar bedeutet am Himmel sternenhaft, aber Quasi-Stellar. Das heißt, die Quasare haben physikalische Eigenschaften, die mit dem Himmel, der zum Diesseitrecht rechnen, nicht genau passen. Und in welchem Weise sie nicht dazu passen, dazu muss ich Ihnen in den nächsten Stunden ein bisschen mehr Vorstellung von den Größen geben und von den Rechnungsmethoden in ganz elementarer Form, mit denen man rechnen muss, wenn man heute ins Innere der Atome einerseits eindringt und wenn man andererseits sagt, ja, hier habe ich ein Objekt, von dem ich garantiert weiß, es ist 4 Milliarden Lichtjahre Minimum entfernt. Wobei ein Lichtjahr, das müssten Sie eigentlich schon in der Schule gelernt haben, das Licht um eine Strecke von einem Jahr zu reisen, eine unvorstellbare Distanz durchmessen muss, da das Licht ja in jeder Sekunde 300.000 Kilometer sich fortbewegt und aus Partikeln besteht, die nicht langsamer laufen können als 300.000 Kilometer, weshalb man für sie und andere Partikel, die ebenfalls diese Eigenschaft haben, ein besonderes Wort geprägt hat, die sogenannten Luxonen. Lux kommt von Lux bedeutet Licht. Und also die lichtähnliche Partikel, und dann Licht kann nicht, das Licht, die Partikel, aus denen das Licht besteht, die sogenannten Photonen, können sich nicht langsamer bewegen als 300.000 Kilometer per Sekunde. Woraus dann der Schluss erfolgt, warum wir gewisse, zwar den Mond erreichen können und zweifellos auch den Mars und beim Jupiter wird es schon schwierig, weil der Jupiter bereits so weit entfernt ist, dass das Licht ein bisschen träge und langsam ist. Aber es geht immer noch, wenn man nur genügend Geduld hat, kann die Menschheit eines Tages auch zum Jupiter reisen und sich dort umsehen. Obgleich wir heute wissen, also ich habe als Gymnasiast, als 16-Jähriger bereits den Roman von dem Atomphysiker Kotlaswitz gelesen und die romantische Beschreibung, wie es auf dem Mars aussieht, die stimmt leider Gottes nicht, denn heute haben wir ja Fotografien, wie es auf der Oberfläche des Mars aussieht. Und es ist alles viel prosaischer, als die Weltreiseromane sich das vorstellen. Aber Leibniz verstand als Erster. Und infolgedessen kann man sagen, da fängt ungefähr die moderne Naturwissenschaft an, dass also beispielsweise, wenn man früher sich immer gesagt hat, ja, ich will nicht wissen, wie dieser Gegenstand hier mir erscheint, ich will sein eigenes das Wesen des Gegenstandes kennenlernen. Leibniz, der Erste war, der entdeckte die ganze Frage nach dem Wesen, ist eine verfehlte Frage. Danach, wonach man fragen muss, und was also beispielsweise in dieser Stelle, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, richtig herausgeht, man muss einen Unterschied machen, und das ist ein Art transzendentaler oder metaphysischer Unterschied, den Unterschied zwischen Substanz und Form. Es gibt keine Substanz, ohne dass sie dazu eine, sie muss ja in irgendeiner Gestalt, in irgendeiner Form erscheinen. Infolgedessen sind Form auf der einen Seite und Substanz oder Substrat auf der anderen Seite etwas, was absolut zusammengehört, aber auf der anderen Seite trotzdem zusammengehören, nicht ineinander verwandelt werden kann. Ich kann nicht sagen, wollen wir mal sehen, wenn ich so und so viel Form zusammennehme und zusammenstampfe, kriege ich dadurch eine Substanz zustande. Beides ist durchaus voneinander verschieden, denn wenn eine Form keinerlei Dicke hat, dann hat natürlich, auch wenn ich diese Form zusammenstampfe, mit einer Trillion anderer Formen, kommt auch keine Dicke heraus. Denn was keinerlei Durchmesser hat, hat auch dadurch, dass ich es milliardenfach vergrößere oder vervielfältige, bekommt es auch keine Dicke. Kurz und gut. Das eigentliche metaphysische Problem, was ist der Unterschied zwischen einer Form und einem Inhalt, da jeder Inhalt eine Form haben muss und umgekehrt eine Form ja nicht existieren kann, wenn nicht etwas geformt ist, was selber von sich aus nicht Form sein kann. Damit ist das Problem des Unterschiedes von diesseits und jenseits verschoben worden, jetzt nicht mehr auf eine Welt hier und eine Welt, die irgendwo sich jenseits des Sirius oder wo sie sonst wollen befindet, sondern auf diesen Unterschied im Wesen der Wirklichkeit, dass die Wirklichkeit aus zwei, mindestens zwei, um Gottes Willen, ich will mich nicht festlegen auf zwei, aus mindestens zwei Komponenten besteht, die nicht aufeinander reduzierbar sind. Der Unterschied zwischen den mythologischen Auffassungen davon und in modernen Auffassung, also die mit Leibniz ungefähr beginnt, ist dass wenn eins von den beiden diesseits sein soll, also manipulierbar sein soll hier, ja, dann muss es ja, denn ich kann es nicht manipulieren, wenn ich es nicht aus einer Form in eine andere wandeln kann, dann muss es das andere Element auch haben. Das heißt also, der ursprüngliche Unterschied zwischen diesseits und jenseits taucht jetzt plötzlich in verwandelter Form im Diesseits auf. In dem Sinne, dass ich ein substanzielles Etwas habe, allein genügt es nicht, wenn dieses substanzielle Etwas nicht eine Eigenschaft hat, die ich eventuell ummodulieren kann, oder auch nicht. Und dabei hat es sich immer herausgestellt, dass die Fähigkeit der Modulation ganz erstaunlich weit geht. Auf der anderen Seite aber fehlte auf dem Niveau von Kepler noch allerhand. Das Wichtigste, was fehlte natürlich, war das Folgende, dass ein Forscher, der sehr bald hinterher kam, nämlich zur Zeit Leibnizens lebte, in Newton, sagte, naja schön, jetzt wissen wir also, wie sich die Planetenbahnen bewegen, aber welche Kraft bringt sie dazu, dass sie sich so bewegen? Es muss doch da eine Kraft geben. Und die Kraft, die Newton nun entdeckte, war eben die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist, heute wird das Wort Kraft dabei überhaupt nicht mehr gebraucht, man spricht von Feldern. Aber das ist eine sehr moderne Formulierung und zu der Zeit damals, wie in Newton, die Gravitation entdeckte, war man völlig rätselhaft, was denn das eigentlich war. Und es wurden die erstaunlichsten und törichtsten Fragen gestellt. Und der große Mathematiker Gauss hat sich dazu mal geäußert, zu der Frage, warten Sie mal, wo habe ich das? Ich habe die Sachen. Also, es ging damals das Gerücht herum, Newton hätte auf die Frage, wie er denn die Gravitation entdeckt hätte, Folgendes geantwortet, respektive was er darauf geantwortet hat, das hat Gauss, der berühmte Mathematiker Gauss, folgendermaßen interpretiert. Also Newton hätte damals gesagt, mir ist ein Apfel auf die Nase gefallen. Und da habe ich, auf diese Weise habe ich die Gravitation entdeckt. Wozu Gauss bemerkt, die Geschichte mit dem Apfel ist zu einfältig. Ob der Apfel fiel oder es bleiben ließ, wie kann man glauben, dass dadurch eine Entdeckung verzögert oder beschleunigt wäre? Aber die Begebung ist gewiss folgende. Es kam einmal zu Newton ein dummer, zudringlicher Mensch, der ihn befragte, wie er zu seiner großen Entdeckung gekommen sei. Da aber Newton sich überzeugte, was er für ein Geisteskind vor sich hatte und er den Menschen los sein wollte, antwortete er, es sei ihm ein Apfel auf die Nase gefallen, was auch jenem, der befriedigt davonging, vollkommen einleuchtete. Was hier stattgefunden hatte, war natürlich Folgendes. In der Geschichte der Wissenschaft war, nachdem das Problem der Berechnung der Planetenbahn gelöst war, natürlich sofort für einen Wissenschaftler die neue Frage tauchte, ja, welche Kraft fügt sich denn da diese Planetenbahn? Wie wirkt diese Kraft? Und welche Eigenschaft hat sie? Und da kam, dabei wurde eine Theorie wieder ins Leben gebracht, die schon in der Antike ein gewisses Gewicht gehabt hatte, nämlich die Theorie von der Quinta Materia, Quinta Essentia. Nämlich, in der Antike sagte man sich, naja, es gibt folgende Substanzen in der Welt. Es ist das Feste, das Flüssige, das Feurige und was war das vierte? Das weiß ich nicht mal. Bitte? Luft. Ja, und entschuldige, danke Ihnen. Schön. Und die Luft. Ja, aber da war ja natürlich, und diese Frage blieb ungelöst und war auch ungelöst geblieben. Es muss doch, wie Gott geschaffen hat, alles muss er das geschaffen haben, aus einer Substanz, die man auf der einen Seite dann, ich war in Luft, dann in Wasser, dann in Feuer und in Materie verwandeln konnte. Was ist das? Und dafür hatte man bloß einen Namen, unter dem man sich dann alles vorstellen konnte, was man, das waren die sogenannten vier Elemente des Empedokles. Ja, es muss eine gemeinsame Substanz geben, aus der man dann diese vier, nennen wir es mal, sekundäre Substanzen machen konnte. Und man nannte das einfach dann bloß, ist die fünfte Substanz, Quinta Essentia. Natürlich war, das war eine Lösung, eine Auffassung, wie in der Antike und auch im Mittelalter toleriert war, mit der sich aber in Juden nicht mehr zufrieden gab. Und Newton sagte, wenn eine Schwerkraft hier wirkt, kann die Schwerkraft nicht durch eine völlige Leerheit hindurchwirken. Denn Leerheit bedeutet ja nichts. Und wo nichts ist, da ist natürlich auch keine Gravitation. Denn nichts ist nichts. Das gilt auch für die Gravitation. Es muss also noch eine weitere Substanz, die die Antiken eben die Quinta Materia genannt haben, Essentia genannt haben, geben. Und die wurde als der sogenannte Äther bezeichnet. Und die Äthertheorie, die wurde an Universitäten noch gelehrt zu der Zeit, wo ich Gymnasiast war. Wie ich später auf die Universität kam, wurde sie nicht von den Physikern nicht mehr gelehrt. Ich werde Ihnen gleich sagen, oder in der nächsten Stunde sagen, was da an der Stelle gelehrt wurde. Das heißt, es wurde ein Äther mit ganz bestimmten, als unbekannter Stoff, mit ganz bestimmten Eigenschaften aufgestellt. Und diese Eigenschaften waren natürlich so gewählt damals, dass man sich sagen konnte, wenn der Äther diese Eigenschaften hat, dann kann er diese Wirkung produzieren, die Newton Gravitation oder Schwerkraft nannte. Der Äther aber stellte sich dann sehr schnell heraus, war genauso ein Fantasiegebilde, ein mythologisches Figment, wie alles andere, was man sich dann noch an metaphysischen Hilfsmitteln vorgestellt hatte, bis schließlich eine völlig neue Theorie kam, die man, wenn man sie zuerst hörte, ganz egal, wie willig man war, etwas zu glauben, als das Produkt eines Geistesgestörten vorkam, nämlich die sogenannte Relativitätstheorie von Albert Einstein, die, wenn man es zum ersten Mal hörte und die Voraussetzungen dafür nicht konnte, musste man sich ja wirklich sagen, hier wird einem gemutet, dass einem eine Irrenhaustheorie, dass eine Irrenhaustheorie akzeptiert werden sollte, denn wenn Sie auf der Straße fahren, in einem Auto, sagen wir mal, mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, und Ihnen kommt ein anderes Auto entgegen, und die beiden Autos ebenfalls mit 50 Stundenkilometern, wie ist dann die Intensität des Zusammenpralls und die Geschwindigkeit, mit der die beiden zusammenprallen, da sie in entgegengesetzte Richtung fahren? Fährt mit 50 Kilometern, die andere fährt auch mit 50 Kilometern. Jedes Kind in der Volksschule kann spätestens im zweiten Jahr, das ist das sogenannte klassische Additionstheorem der Geschwindigkeiten, das ist 100 Kilometer. ist der die Gesamtgeschwindigkeit. Jedes fährt mit 50, die andere fährt auch mit 50, sie prallen zusammen. Der jeweils Zusammenprall muss 100 sein. Nun kam aber die Relativitätstheorie und sagt, nein, das stimmt nicht. Die Geschwindigkeit ist ganz egal, 50. Denn wenn ich umgekehrt ein Auto in eine Richtung fahren lasse und das andere hinterherkommt, und das erste fährt mit 50 Kilometern und das zweite, das hinterherkommt, fährt auch mit, sagen wir mal, 51 Kilometern, dann wird das zweite, was ein bisschen schneller ist, mit dem ersten ganz sanft zusammenstoßen und das Zusammenprall wird 1 Kilometer Geschwindigkeit haben. Wieder sagte Einstein, das stimmt nicht. Ganz egal, ob das zweite Auto, das genau mit 51 kommt und das erste mit 50 fährt, der Zusammenprall wird genau 100.000 Kilometer per Sekunde betrachten. Das konnte doch nicht stimmen. Dann hat aber Einstein, darüber wollen wir in der nächsten Stunde sprechen, gezeigt, dass das ohne sehr wohl stimmt. Und wenn Sie sich in der modernen Physik lange genug umgesehen haben und sich mit den Gesetzen, die da herrschen, vertraut gemacht haben, dann finden Sie es sehr schwer, noch an das klassische Additionstheorem, das Galilei aufgestellt hatte, zu gewöhnen. Und Sie entdecken, dass das einzig natürliche und selbstverständliche ist, es muss so sein, wie Einstein es dargestellt hatte, 1903, aber ich kann Ihnen versichern, ich habe zwar 1903 die Geschichte noch nicht bewusst erlebt, aber so mit 1915 ungefähr habe ich mal die Sachen gelesen, die so um 1903 geschrieben worden sind. Und wenn Sie das, was man was da geschrieben worden ist und wie man das versucht hat zu widerlegen, lesen, dann können Sie sich sehr gut vorstellen, wie Einstein, weil ja diesen Leuten, die sich das widersprochen haben, natürlich nichts von Physik verstanden, dann eben nur geantwortet hat auf diese Weise, wie Sie es in der vorigen Stunde gesehen haben, mit einem damit muss ich für heute schließen. In der nächsten Stunde kommen wir dann zur modernen allmählich zur modernen Physik und zwar zu der Form, wie sie vorlag, nicht wie sie jetzt ist, sondern wie sie vorlag zu der Zeit, wo ich Assistent an der Leipziger Universität war und mit Heisenberg, der eigentlich der bahnbrechende Denker war, der dann die moderne Theorie der Atomtheorie eingeleitet hat und mit Heisenberg zusammentraf. So, damit möchte ich für heute schließen und freue mich, wenn ich Sie nächstes Mal, ich bin immer noch erstaunt darüber, dass Sie immer noch wiederkommen, wo ich